Sie hören Kontrafunk aktuell. Es ist Freitag, der 24. April 26 und ich bin Benjamin Golme. Zu Beginn unserer Sendung verschaffen wir uns einen Überblick über unsere heutigen Themen. Wir sprechen über die stärkste Armee Europas. Nein, es sind nicht die patriotischen Polen, es sind auch nicht die Franzosen mit ihrer erfahrenen Fremdenlegion, es sind auch nicht die Veteranen der Ukraine. Es wird die deutsche Bundeswehr. Das ist der Plan von Verteidigungsminister Boris Pistorius. Der SPD-Politiker hat am Mittwoch seine Pläne vorgestellt.
Erstmals in der Geschichte der Bundeswehr geben wir uns eine Militärstrategie. Und das hat mehrere Gründe. Selten war eine Militärstrategie so nötig wie in dieser historischen Phase. Die Bedrohungslage hat sich vor allem seit Putins Krieg gegen die Ukraine verschärft. Außerdem wird die internationale Rechtsordnung so sehr in Frage gestellt wie schon lange nicht mehr oder wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie. Anders ausgedrückt, die Welt ist unberechenbarer geworden und ja, man muss auch sagen, gefährlicher.
Teil dieser Militärstrategie ist ein enormes Wachstum der Streitkräfte. 260.000 aktive Soldaten und 200.000 in der Reserve. Wir sprechen darüber mit Rainer Fink. Er ist Major AD der Fallschirmjäger und meint, dafür hat Deutschland nicht einmal genug Gewehre. Vor allem fehlt es dem Land aber an willigen Soldaten. Außerdem bei uns, die Kanzlerschaft von CDU-Frau Angela Merkel wird sicherlich in die Geschichte eingehen. Und das aus vielen Gründen. Unter anderem, weil unter Merkel die CO2-Abgabe beschlossen wurde und die deutsche Klimapolitik auf ganz neue Stufen gehoben wurde. Die Kanzlerin hat damals eingestanden, dass Klimapolitik durchaus auch kostet und von den Bürgern bezahlt werden muss. Aber
es ist eben auch wahr, dass kein oder zu wenig Schutz mit weitaus höheren Kosten verbunden wäre. Kosten finanzieller Art, aber auch Kosten durch den Verlust von Lebensräumen, Lebensgrundlagen und menschlichem Leben.
Und darum versucht die Politik, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ob das überhaupt nötig ist, diskutieren wir ja bereits seit vielen Wochen in unserer CO2-Reihe. Heute haben wir den Unternehmer und Strahlenphysiker Dr. Bernhard Strehe zu Gast. Er geht von sinkenden Temperaturen aus und wird uns erklären, warum. Morgen kommen in Dresden Hinterbliebene schwerer Gewalttaten zusammen. Sie wollen an die Opfer von Verbrechen erinnern. Politisch brisant wird es, weil die Täter in vielen Fällen Zuwanderer waren. Ein staatenloser Palästinenser, der im Regionalzug zwei junge Menschen erstochen hat, ein Saudi, der mit dem Auto auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gemordet hat, oder ein Syrer, der im Park von Bad Oeynhausen tödlich zuschlug. Wir sprechen mit Michael Kürat. Er hat seine Tochter verloren und organisiert die Trauerwache Deutschland. Und Cora Stephan kommentiert die Rente. Die Rente ist sicher, jedenfalls in der Ukraine. Das alles hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Deutschland soll die stärkste Armee Europas haben. Nach eigenen Atomwaffen strebt das Land derzeit nicht, aber konventionell soll Deutschland an der Spitze stehen. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius verkündet. Dazu will er 260.000 aktive Soldaten haben, also 260.000 Männer und Frauen, die unter Waffen stehen und in Deutschland, aber auch in anderen Ländern bereit sind zu kämpfen. Neben diesen aktiven Soldaten sollen sich 200.000 Reservisten bereithalten. Also fast eine 500.000 Menschen wäre mobilisierbar, wenn es dann in den Krieg geht. Auch aus dem Kriegsgegner macht Pistorius kein Geheimnis. Gerüstet wird vor allem gegen Russland. Über die aktuellen Pläne der Bundesregierung sprechen wir mit Rainer Fink. Er ist Major AD der Fallschirmjäger der Bundeswehr. Herzlich willkommen, Herr Fink.
Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Golme.
Die Bundeswehr soll deutlich wachsen. Bis Mitte der 30er werden also 260.000 aktive Soldaten angestrebt. Das wären etwa 50% mehr als heute. Was bedeutet das für das ganze System Bundeswehr, also von der Beschaffung über die Kasernen bis hin zum Personal?
Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Bezogen auf die Zahlen, die Bundeswehr selbst heute äußert, sind Stand Februar 2026 63.650 Offiziere im Dienst, 62.000 Unteroffiziere mit Port-EP, knapp 29.000 Unteroffiziere ohne Port-EP, und 54.000, knapp 55.000 Mannschaftsdienst gerade. Das heißt, an der Stelle äußert die Bundeswehr knapp 170.000 und nicht 185.000 Soldaten im Dienst zu haben. Die Lücke habe ich noch nicht identifiziert, aber an anderer Stelle sagt die Armee, sie hat 185.000 Soldaten. Das heißt, man möchte ja um 75.000 Soldaten aufwachsen. Und das ist nicht nur ein quantitatives, sondern vor allem auch ein qualitatives Problem. Sie müssen ja, um den Aufwuchs sicherzustellen, zu unterfüttern, zunächst einmal das Personal gewinnen, das langfristig bleiben möchte, das charakterlich, physisch und psychisch geeignet ist, den Aufwuchs durch qualitativ hochwertige Ausbildung und Führung zu unterfüttern. Also haben Sie die nächsten Jahre erstmal das Problem, diese Leute zu finden. Die sind rar angesichts auch der demografischen Entwicklung. Und Sie müssen denen natürlich etwas bieten. Denn nur dann sind Sie in der Lage, den Aufwuchs sicherzustellen. Denn nur diese Leute sind in der Lage, wiederum andere Längerdiener zu akquirieren, die sich an diesen Leuten aufrichten und sagen, toller Mann, toller Job, möchte ich auch machen.
Da haben Sie jetzt also schon einen neuralgischen Punkt angesprochen, der sogenannte Aufwuchs könnte dann zum Wildwuchs werden, wenn man das nicht geordnet hinkriegt. Ein anderer Punkt ist ja auch die gesamte Struktur, also Kasernenstruktur und die Ausrüstung dazu. Sie waren ja auch während des Kalten Krieges in der Bundeswehr. Wenn Sie das mit der Zeit von damals vergleichen, was nimmt Pistorius sich da vor? Ist das vergleichbar?
Das ist deswegen nicht vergleichbar, weil wir eben kein etabliertes Wehrpflichtsystem haben. Früher ist es ja fast so gewesen, dass jede Familie in Deutschland irgendwann einmal zumindest einen Angehörigen in der Bundeswehr hatte. Ich war ja unter anderem Fallschirmjäger im Saarland. Da war es tatsächlich so, dass es quasi keine saarländische Familie gab, die nicht einen persönlichen Bezug zur Fallschirmjägerbrigade, zur Luftlandebrigade 26 in Saarlouis hatte. Die Armee war ganz anders mit der Gesellschaft verwoben als heute. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ja, dass wir nicht nur Waffensysteme abgerüstet haben, sondern auch ideell abgerüstet haben. Wenn Sie auch ein noch so dezentes, positives Verhältnis zum Patriotismus haben, gelten Sie ja als Rechtsextremist in Deutschland. Und so hat man eben den positiven Bezug zur eigenen Nation und damit auch zur Verteidigung des eigenen systematisch unterminiert.
Ich würde mal sagen, ja und nein. Also ich würde Ihnen in einem Punkt widersprechen. Ich bin 1983 geboren, das heißt also in den 90ern in die Schule gegangen. Und dass da jetzt so ein Offizier in die Schule kam und über die Bundeswehr gesprochen hat, das ist entweder nicht passiert oder es gab Proteste, das war total schlecht angesehen. Heute hingegen ist es ja schon so, dass man sagt, ja Mensch, unsere Armee, die brauchen wir ja auch gegen Russland. Und dann sind sie übrigens auch auf einer kleinen Bildungsmesse und dann stehen sie da auch bei der Fitnessmesse FIBO vor ein paar Tagen.
Da haben Sie recht, Herr Golme. Ich selbst war ja in den 80er Jahren auch hauptamtlicher Jugendoffizier der 1. Luftlandedivision. Ich habe also eine Menge Veranstaltungen nicht nur in Schulen gemacht, sondern insgesamt in der Öffentlichkeit. Und das war eine Zeit, die war geprägt durch zwei sehr kontroverse Diskussionen in der Öffentlichkeit. Das eine war der militärische Tiefflug. Deutschland war hochgradig belastet durch schnell und tieffliegende Kampfflugzeuge. Das zweite war, und viel gravierender, war der NATO-Doppelbeschluss, der zur Nachrüstung der sogenannten Pershing II Mittelstreckenraketen geführt hat. Beides hoch umstritten. Wir hatten eine starke Friedensbewegung, die Hunderttausende von Menschen auf die Straße gebracht hat. Und da gab es ein enormes Mobilisierungspotenzial, auch in den Schulen gegen alles Militärische. Das ist heute zweifelsohne anders, spricht aber eben auch dafür, dass die Jugendlichen, vielleicht die gesamte Gesellschaft, entpolitisiert wurde.
Das klingt bei Ihnen jetzt aber so, dass Sie das Potenzial nicht wirklich sehen. Und wenn das freiwillige Potenzial nicht da ist, dann muss man die Leute halt zwingen. Also gehen Sie davon aus, dass die Wehrpflicht in den nächsten Jahren zurückkommen wird?
Wenn wir das Personal ansehen, wir haben strukturell heute viel zu wenig Mannschaftsdienst gerade. Eine extrem hohe Abbrecherquote von um die 25% in den Anfangswochen. Sie sind ja heute schon, wenn ich das mal polemisch überspitze, posttraumatisch belastungsgestört, wenn Sie morgens Ihr Mobiltelefon im Spind lassen sollen. Wir haben also beim Personal eine quantitativ und qualitativ erhebliche Lücke. Gehe ich auf die Ausbilder und Truppenführer ein, sage ich, das ist der wesentliche Flaschenhals des gesamten Aufwuchses. Da haben wir eine kritische Lücke. Wenn wir das Thema Musterung und Erfassung betrachten, ist es ja faktisch so, dass im Jahr bis zu 300.000 junge Männer gemustert werden müssen. Und da stellt sich mir die Frage, wer soll denn das tun? Also im Bundeswehrkrankenhaus Ulm, das hat 500 Betten, da war Anfang des Jahres jedes fünfte Bett leer aufgrund des Personalmangels. Jetzt wird zwar das Krankenhaus auf 700 Betten erweitert, aber woher das Personal kommen soll, kann Ihnen niemand sagen. Wer also ist in der Lage, 300.000 junge Männer zu mustern? Sehe ich nicht. Die nächste Lücke klafft dort, wo ich es gerade angesprochen habe, im Sanitätsdienst. Eine hohe personelle Unterdeckung. Kasernen, Infrastruktur. Der Sanierungsstau der vorhandenen Infrastruktur wird offiziell angegeben mit 67 Milliarden Euro. Nennen wir mal ein Beispiel. In Germersheim gibt es eine Kaserne, die soll saniert werden mit 129 Millionen Euro Budget. Und seit 2017, das ist jetzt also bald 10 Jahre her, ist man dort nicht einmal in der Lage gewesen, eine Raffenkammer zu bauen. Das ist die traurige Wirklichkeit dieses Hochrüstens unserer runtergerüsteten Streitkräfte.
Es gibt ja noch einen anderen Aspekt dieser Pläne. Ich habe ihn schon angesprochen, die Reservisten. Also es soll auch 200.000 Reservisten geben. Wo steht man aktuell und was sind die Aufgaben der Reservisten?
Die Reservisten sollen ja im Kriegsfall eigentlich die normale Truppe unterstützen. So, jetzt gibt es, wenn wir tatsächlich im Krieg sind, natürlich auf Ebene der Landkreise eine zivil-militärisch organisierte Zusammenarbeit. Das ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Polemisch denke ich gerade an den Volkssturm. Volkssturm 1, damals durch Führererlass im September 1944 wurde entschieden, den Volkssturm aufzubauen. Im Volkssturm 1 waren alle Männer über 50. Die sollten zu den Waffen greifen und das, was damals für den Volkssturm galt, fürchte ich, wird heute auch wieder gelten. Denn aktuell hat die Armee nicht einmal ein intaktes Sturmgewehr für jeden aktiven Soldaten. Woher sollen also Waffen und Gerät für die Reservisten kommen? Also, was ich mit denen tun möchte und was die Wirklichkeit tatsächlich zulässt, da klafft eine riesige Lücke. Und auch die zu schließen, wird mindestens 10 Jahre oder mehr brauchen. Wir können die Reservisten einsetzen als Heimatschützer mit Objektschutzaufgaben beauftragen. Sie können bestimmte kritische Objekte also bestreifen und verteidigen mit Heimatschützern. Dass Sie die Reservisten mit modernen Waffensystemen an der Front einsetzen, das sehe ich nicht, weil die Qualität einfach nicht da sein wird bei Reservisten.
Also wenn ich das jetzt schon mal so vorsichtig zusammenfassen darf, für alle unsere Hörer, die den Krieg unbedingt vermeiden möchten, gute Nachricht, Feldauswegen ist einfach nicht. Und Boris Pistorius, sagen Sie, kriegsbereit, Deutschland ganz und gar nicht und noch lange nicht.
Nein, wir haben ja über andere Dinge noch nicht gesprochen, wie die Munition. Ich denke fast an ein Sinfonieorchester. Wenn Sie heute lesen, was die Bundeswehr alles tut, wo Beschaffungsvorhaben laufen, wer mit welchen Vorschlägen kommt, da denke ich an ein Sinfonieorchester mit vielen Solisten, davon auch eine Menge unbegabte Solisten. Aber das Wesentliche ist der Dirigent, der diese Solisten zu einem Orchester formt. Das heißt, jeder kommt mit irgendwelchen Ideen daher. Es werden unterschiedlichste Beschaffungsvorhaben angestoßen und Infrastrukturmaßnahmen losgetreten. Aber das folgt alles nicht einer gesunden Planung und Struktur. Das wird nicht funktionieren. Der Staat ist auch an der Stelle dysfunktional. Das betrifft die politisch-militärische Führung des BMVG, aber auch die gesamte zivile Bundeswehrverwaltung. Dafür lassen sich zahlreiche Belege anführen, dass unnötig Geld kaputt gemacht wird.
Wenn man jetzt also die große Gefahr aus Russland sieht und gegen Russland rüsten möchte, sich aber gleichzeitig bewusst ist, dass man auf 10 oder 20 Jahre gar nicht in der Lage sein wird, einen Krieg gegen Russland zu führen, ist die einzige Methode dann zu kämpfen bis zum letzten Ukrainer, also die ukrainischen Soldaten dafür zu verwenden, gegen Russland zu kämpfen.
Das ist zwar eine polemische Formulierung, die ist von Lindsey Graham, einem US-Senator. Und dieser traurigen Logik folgt auch die Politik von Bundeskanzler Merz. Leider Gottes ist ja bei uns niemand mehr da, der sagt, Wandel durch Annäherung, Entspannung, wir müssen zu einem Frieden zurückkehren. Ich konstatiere den Tod der deutschen Diplomatie an der Stelle. Ich wünsche mir auch Frieden mit Russland. Und es ist schon merkwürdig, dass es vor allem Soldaten sind, die sagen, wir müssen über den Frieden reden. Und die Politiker immer mehr in Richtung Hochrüstung und Konfrontation gehen. Das ist alles ja sehr trostlos.
Sehen Sie in der deutschen Bundesregierung den Versuch der Diplomatie?
Ich meine, Wadephul macht ja da weiter, wo der feministische Bellizismus von Frau Baerbock aufgehört hat. Der Feind steht im Osten, der Russe ist böse und wir müssen uns rüsten. Und ich habe ja mich damit wirklich auseinandergesetzt. Die Russen könnten zwar einen Angriff riskieren, aber sie werden nicht weit kommen, weil sie einfach weder logistisch noch rüstungstechnisch in der Lage sind, das zu tun, was sie tun müssten, um von ihrer Westgrenze an den Atlantik zu kommen. Da fehlen ihnen alle Mittel. Und das weiß man natürlich auch bei der NATO. Und das sollte uns nachdenklich machen.
Das war eine Einschätzung von Rainer Fink, Major AD der Deutschen Bundeswehr. Mehr von ihm lesen Sie in seinem aktuellen Buch Kriegstüchtig oder postheroisch? Deutschland in der Zeitenwende. Herr Fink, vielen Dank.
Ich danke, Herr Gollner.
Jedes Jahr fliegen Spitzenpolitiker zur UN-Klimakonferenz. Jedes Jahr gibt es neue Milliardenankündigungen für Klimamaßnahmen. Jedes Jahr zahlen Verbraucher und Steuerzahler Milliarden für diese Maßnahmen. Und dennoch nimmt der weltweite CO2-Ausstoß zu. Darauf kann man jetzt auf zwei Arten reagieren. Noch mehr Klimamaßnahmen oder die CO2-These an sich hinterfragen. Der Kontrafunk hat zu diesem Thema die CO2-Reihe ins Leben gerufen. Wir beleuchten das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven und lassen Forscher zu Wort kommen, die im angeblichen Konsens nicht gehört werden. Heute geht es um die Frage, wie klimaaktiv zusätzliches CO2 ist. Gibt es eine Art CO2-Sättigung oder folgt eine Spirale der Erwärmung? Wir sprechen mit Dr. Bernhard Strehl, Unternehmer, Atom- und Strahlenphysiker. Herr Strehl, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich wieder mal zu Wort kommen kann bei Kontrafunk.
Im Jahr 2020 gab es einen klar sichtbaren Knick bei den weltweiten CO2-Emissionen. Der wurde ausgelöst durch die Covid-Maßnahmen. Danach ging es dann wieder bergauf und zwar getrieben von China. Ist dieser Anstieg in der Atmosphäre messbar?
Wenn man vom atmosphärischen CO2 spricht, dann ist das etwas anderes als die Emissionen. Das ist nämlich das, was tatsächlich in der Atmosphäre im Inhalt drinnen ist. Das ist eine relativ kleine Promillezahl und die kann man sehr gut bestimmen. Durch mehrere Messstationen, die bekannteste ist die auf Hawaii, auf Mauna Loa. Und da hat man diesen Knick, wie Sie es jetzt gesagt haben, überhaupt nicht gesehen. Das ist ganz normal in die Höhe gegangen mit den saisonalen Schwankungen. Im Winter kommt immer etwas mehr CO2 in die Atmosphäre als im Sommer, weil im Sommer auf der Nordhalbkugel eben die Pflanzen CO2 aufnehmen, was sie im Winter nicht machen. Und da sieht man einen ganz kontinuierlichen weiteren Anstieg. Was ja schon einmal nahelegt, ja, die Menschheit emittiert CO2. Und Zahlen sind durchaus beeindruckend mit ungefähr 35, 36 Milliarden Tonnen. Aber da wird sofort verschwiegen, dass die Natur ungefähr das Zehnfache in die Atmosphäre abgibt. Und dass es da jede Menge andere Prozesse gibt, die CO2 in die Atmosphäre hineinlassen oder aus der Atmosphäre herausholen.
Heißt das, dass diese hawaiianische Messung ein Messfehler ist oder dass wir die außer Acht lassen können?
Die muss man durchaus kritisch sich anschauen, weil ja auf Hawaii mehrere Vulkane sind. Aber das kann man berücksichtigen, weil natürlich auch Vulkane CO2 abgeben, aber das ist kein Messfehler, das ist durchaus konsistent. Es steigt tatsächlich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre seit mindestens ungefähr 100 Jahren an. Also die Messstation gibt es seit 1956, glaube ich, oder 57. Aber der Anstieg, den man dort sieht, ist in Wirklichkeit primär dadurch verursacht, dass tatsächlich die Weltmeere langsam wärmer werden. und wärmere Weltmeere geben einfach mehr CO2 an die Atmosphäre ab. Das ist der entscheidende, wesentliche Faktor. Es ist nicht so, dass der Mensch keine Rolle spielt, aber je nachdem, welche wissenschaftliche Arbeit man sich genauer anschaut, zwischen 10 und maximal 33% des Anstieges kommt vom Menschen.
Würden Sie denn grundsätzlich davon ausgehen, dass ein steigender CO2-Ausstoß, egal ob menschgemacht oder auf anderem Wege, in die Atmosphäre gelangt, die globalen Temperaturen auch wirklich beeinflusst?
Ja, das ist möglich, allerdings in einem sehr geringen Umfang nur, eben über diesen sehr bekannten sogenannten Treibhauseffekt. Das liegt daran, dass eben CO2 ein sogenanntes infrarotaktives Gas ist. Das ist also die Wärmestrahlung, die von der Erdoberfläche Richtung Weltraum abgestrahlt wird, verschluckt und wiederum selbst in Wärme umwandelt. Und dann ist das ein sehr komplizierter Prozess, wie dann wieder Wärme aus der aufgewärmten Atmosphäre Richtung Erde zurückgestrahlt wird, die sogenannte Backradiation, und die führt tatsächlich zu einer geringfügigen Erwärmung. Da muss man aber sofort was dazu sagen. Es gibt ein wesentlich wichtigeres Treibhausgas, das nach dem gleichen Prinzip funktioniert, aber einen wesentlich größeren Einfluss auf diese Erwärmungseffekte auf der Oberfläche hat, und das ist Wasserdampf. Der Unterschied zwischen dem Gehalt von Wasserdampf und CO2 ist ungefähr ein Faktor 25. Es sind also um 25 Mal mehr Wassermoleküle in der Atmosphäre als CO2-Moleküle.
Dann machen wir als nächstes beim Kontrafunk noch eine Wasserdampfserie. Wir kommen darauf zurück.
Vielleicht darf ich ganz kurz einhaken. Das wird ja vom IPCC komplett verschwiegen. Das geht auf eine wissenschaftliche Arbeit aus den 60er Jahren zurück. Da wird dieser Treibhauseffekt durchaus korrekt als ein Effekt von infrarotaktiven Gasen behandelt. Aber Wasserdampf wird da komischerweise nicht als infrarotaktives Gas, was primär einen Treibhauseffekt verursacht, behandelt, sondern nur als sogenannter Feedback, als Rückkoppelungseffekt. Und das ist natürlich überhaupt nicht richtig, weil auch ohne dass irgendein CO2 in der Atmosphäre wäre, also wenn das null wäre, würde der Wasserdampf trotzdem einen Treibhauseffekt bewirken, und zwar einen unglaublich starken im Verhältnis zu dem vom CO2.
Aber jetzt kennen wir ja auch diese Grafiken, die uns gezeigt werden von Klimaforschern oder auch von Aktivisten, wo es eine Parallelität von CO2-Ausstoß und Temperaturen gibt. Also bei höherem Ausstoß würden die Temperaturen auch steigen. Wie stehen Sie zu der These?
Ja, das ist bedingt richtig, wenn mehr CO2 in der Atmosphäre ist. Und das ist, wie gesagt, eigentlich wieder zu entkoppeln vom eigentlichen Ausstoß, weil das hängt nicht vom Ausstoß ab, sondern wie viel Anteil CO2 ist tatsächlich in der Atmosphäre. Und wenn der in die Höhe geht, dann steigt die Temperatur tatsächlich. Allerdings mittlerweile nur mehr ganz, ganz wenig, weil es da einen ganz massiven Abflachungseffekt gibt. Weiteres CO2, das die Menschen in die Atmosphäre einbringen, wenn das dann tatsächlich zu einem höheren CO2-Gehalt führt, bewirkt in keiner Weise einen linearen Anstieg, sondern das ist sogar aus dem IPCC zu entnehmen, ein sogenannter logarithmischer Anstieg. Das heißt, das wird immer flacher. Es ist also richtig, wenn durch den Menschen mehr CO2 in die Atmosphäre eingebracht wird und dadurch der CO2-Gehalt in der Atmosphäre tatsächlich steigt, dann führt das zu einer Temperaturanstieg, aber der wird mit zunehmendem CO2-Konzentration immer flacher, flacher, flacher. Das heißt, der Effekt des zusätzlichen CO2s wird immer schwächer.
Ich hätte jetzt fast gesagt, das wäre eine unphysikalische Frage, die ich jetzt stelle, aber wahrscheinlich ist sie total physikalisch, weil alles irgendwo hin muss. Wohin geht denn dann das CO2, wenn es nicht da oben gebunden wurde?
Also ein wesentlicher Grund dafür ist diese sogenannte Sättigung, dass eben ab einer gewissen Konzentration von CO2 jedes weitere CO2, was in der Atmosphäre vorhanden ist, eben eine immer geringeren Auswirkung hat. Und jetzt kann man allerdings das Wort Sättigung auch auf die Absorption, auf ein optisches Phänomen zurückführen. Und da kann man das auch ganz genau erklären, dass diese sogenannten Absorptionslinien, die es in den Spektren dieser unterschiedlichen Treibhausgase gibt, dass diese Absorptionslinien natürlich irgendwann einmal das komplette Licht, was zur Verfügung steht, bereits verschluckt haben. Weil absorbieren heißt ja nichts anderes als verschlucken. Und mehr als 100% kann man nicht absorbieren.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat das viel mit Wasserdampf zu tun, es hat aber auch was mit CO2 zu tun und möglicherweise auch mit vom Menschen ausgestoßenem CO2. Jetzt gibt es ja immer die Angst vor so einer Art Todesspirale oder auch vor den Kipppunkten. Also da verändert sich etwas, und wenn es sich dann verändert, dann wird es auch immer schneller gehen. Das ist ja dann fast egal, wo das herkommt, diese Form von Erwärmung. Es ist dann eine Kaskade der Vernichtung.
Also da kann ich sofort beruhigen, das ist dieser sogenannte Runaway-Effekt. wo man behauptet, dass wenn ein gewisser Wert, sagen wir von CO2 oder auch ein gewisser Wert der Temperatur überschritten ist, dann gibt es positive Rückkoppeleffekte, also verstärkende Effekte, die dazu führen, dass das immer mehr zunimmt. Und das kann man auf mehrere Art und Weise sofort widerlegen. Die einfachste Art ist, man schaut einfach in die Vergangenheit der Erde. Und da waren zum Beispiel die CO2-Konzentrationen um einen Faktor 20 höher als heute. Das war über durchaus lange Zeiten, über Jahrmillionen Jahre war das der Fall. Und siehe da, da hat es zwar teilweise höhere Temperaturen gegeben, das ist richtig, aber es hat niemals eine Klimahölle gegeben und es ist nicht da nach oben komplett abgehauen, wie uns der Herr Guterres ja mitgeteilt hat, der UNO-Generalsekretär, dass wir jetzt in das Zeitalter des globalen Kochens bereits eingetreten sind. Sondern man sieht einfach aus der Vergangenheit, ja, es waren die CO2-Konzentrationen teilweise dramatisch höher, also wirklich ein Faktor 20, oder es waren auch die Temperaturen durchaus um 10 Grad höher als heute. Und trotzdem hat es da niemals die große Klimahölle gegeben.
Naja, damals gab es ja auch vielleicht bloß Krokodile oder Schildkröten oder Dinosaurier und nicht 9 Milliarden Menschen, die sich verteilen müssen auf diesem Globus.
Ja, Moment, Moment. Der Mensch ist auch nur ein Säugetier. Und die Säugetiere gibt es auch schon seit 150 Millionen Jahren. Also rein von unserer Physiologie sind wir anderen Säugetieren sehr, sehr ähnlich. Und wenn die da vor 150 Millionen Jahren 10 Grad höhere Temperaturen ausgehalten haben, werden auch wir das aushalten. Und es ist ja auch verblüffend. Man muss schauen, irgendwo in Sibirien gibt es Städte, die haben bis zu minus 60 Grad im Winter. Und zum Beispiel im Iran in der Wüste gibt es Gebiete, die haben plus 70 Grad. Also da haben wir einen Temperaturbereich, in dem Menschen existieren können, von 120 Grad. Wir haben einen täglichen Temperaturgang, wenn es nicht bewölkt ist, von ungefähr 15 Grad. Also in der Früh hat es dann, weiß ich, 5 Grad und unter Tag hat es 20. Oder in der Früh hat es 20 Grad und unter Tag hat es 35. Da gibt es aber dann über den gesamten Planeten verteilt die Klimazonen. Und dann haben wir eben zum Beispiel, jetzt ist ja gerade Golfregion im Gespräch, in Dubai hat es zurzeit 45 Grad und nach wie vor im Norden von Kanada hat es minus 20. Also die Temperaturschwankungen, die der Mensch aushält, sind ja unglaublich groß. Ja? Wo da jetzt plötzlich 2 Grad ein riesiges Problem sein sollen, das ist vollkommen nicht nachvollziehbar. Das ist eine reine Behauptung. Und wir haben ja gerade in Österreich so quasi eine Päpstin der Kipppunkte, die Frau Professor Kromp-Kolb, die mittlerweile in Pension ist, also in Rente ist, die hat ja diese Kipppunkte total dramatisiert und dann gäbe es kein Zurück mehr und wir müssen uns furchtbare Sorgen machen. Man braucht, wie gesagt, nur in die Vergangenheit schauen, was waren da für Temperaturen, was waren da für CO2-Konzentrationen und dann braucht man sich einfach anschauen, wo lebt denn heutzutage der Mensch überall, ohne dass er da jetzt sofort entweder einfriert oder sofort verkocht.
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann sehen wir auch schon einige dystopische Szenarien, die in den 70er, in den 80er oder in den 90er Jahren gemacht wurden. Gerade neulich wieder einen Artikel gesehen, da ging es, glaube ich, darum, dass die Ostküste überschwemmt sein wird, die Ostküste der Vereinigten Staaten, und zwar in 20 Jahren. Das ist jetzt aber auch schon wieder 10 Jahre her. Also das tritt häufig nicht ein. Wie kommt es denn, dass diese dystopischen Szenarien nie eintreten? Und trauen Sie sich, uns auch ein Szenario für die nächsten 50 Jahre aufzustellen?
Also diese dystopischen Szenarien, die sind einfach absichtliche Angstmach-Szenarien. Ja. Es gibt tatsächlich zum Beispiel, weil das jetzt angesprochen wurde, einen Meeresspiegelanstieg. Ja. Der hat aber so gut wie überhaupt nichts mit dem Treibhauseffekt zu tun. Der resultiert einfach daraus, dass, wie ich schon erwähnt habe, es langsam, ganz langsam wärmer wird auf der Welt. Also ungefähr 1 Grad seit ungefähr 1850. 1 Grad Celsius. Und das führt natürlich dazu, dass auch die Meere um 1 Grad wärmer werden. Und das erfüllt auf der einen Seite dem, was ich bereits gesagt habe, dass die Meere mehr CO2 an die Atmosphäre abgeben, weil das einfach stärker ausgast bei höheren Temperaturen. Und zweitens, jetzt um die Frage Meeresspiegel zu beantworten, das führt natürlich, dass das Meerwasser sich ganz leicht ausdehnt. Jetzt klingt 1 Grad nicht allzu viel und die Ausdehnung ist auch unglaublich klein, die liegt im Millionstelbereich. Aber wenn man sich überlegt, dass die Meere 3 Kilometer tief sind im Durchschnitt, also 3000 Meter, dann ist 1 Millionstel von 3000 Meter sind eben 3 Millimeter. Das ist ungefähr das, was man über Satelliten feststellen kann, dass die Meere tatsächlich höher werden. Und das ist jetzt aber überhaupt kein Problem. Weil wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Ostküste der USA, da ist allein der Tidenhub, also der Unterschied zwischen Ebbe und Flut, locker mal 4 bis 5 Meter. Und im Ostteil von Großbritannien ist der Tidenhub bis zu 12 Meter sogar.
Das heißt also, es gibt noch Hoffnung für New York, es gibt Hoffnung für die Niederlande und auch für die Malediven gibt es noch Hoffnung. Ich wollte Ihnen gerne noch eine Prognose entlocken, was Sie meinen, wie das Wetter in den nächsten 50 Jahren sein wird.
Das ist mit höchster Wahrscheinlichkeit eine deutliche Abkühlung. Und das hat primär mit der magnetischen Aktivität der Sonne zu tun. Wir gehen nämlich in ein gleiches Sonnenaktivitätsmuster wie vor ungefähr 500 Jahren im sogenannten Maunder-Minimum. Und das war diese Zeit, wo dann die kleine Eiszeit massiv war, wo es also hier dramatisch kälter war, wo eben zum Beispiel die Flüsse in Holland zugefroren waren und ähnliche Dinge. Und da kann man aufgrund der Simulationen durch Sonnenaktivität, die man sehr gut durchführen kann, wie sich das entwickelt, der magnetischen, kann man das schon jetzt vorhersagen. Wir gehen in ungefähr 10 Jahren in wieder ein neues, absolutes Minimum hinein. Und damit können wir erwarten, dass die Temperaturen dramatisch runtergehen.
Die Auswirkungen von CO2 verstehen und politische Maßnahmen hinterfragen, das machen wir beim Kontrafunk in unserer CO2-Reihe. Heute mit dem Medizintechnikunternehmer und Strahlenphysiker Dr. Bernhard Strehl. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Hat mich sehr gefreut. Auf ein neues.
Am Montag wurde die polizeiliche Kriminalitätsstatistik für Deutschland vorgestellt. Aus diesem großen Gewirr an Zahlen stechen einige besonders dramatische Delikte hervor. 1371 Mal wurde bei Gewalttaten geschossen. Fast 30.000 Messerangriffe wurden registriert. 2453 Fälle von Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen sind registriert. Hinter diesen anonymen Zahlen und technischen Begriffen stecken natürlich Menschen. Sie werden Opfer von Gewalt, sie verlieren ihr Leben oder sie sind traumatisiert und für ihr Leben gezeichnet. Morgen wird es in Dresden eine Kundgebung mit Trauermarsch geben. Die Trauerwache Deutschland will den Opfern Raum geben. Gegründet wurde sie von 3 Initiatoren. Einer von ihnen ist Michael Kürath. Er ist selber Hinterbliebener, er spricht für die Organisation und ist heute unser Gast. Herr Kürath, guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Nach Tötungsdelikten ist ja häufig die erste Frage, wer war es? Sie legen aber den Fokus auf die Opfer. Warum machen Sie das?
Genau aus dem Grunde heraus. Es ist inzwischen eine Geschichte entstanden, dass man so das Gefühl hat, es wird quasi sofort nach einer solchen Tat hysterisch gesucht, warum jetzt ein Täter jemanden umgebracht hat und nach Ausflüchten gesucht, die das relativieren, warum jemand als Mörder losgezogen ist, wobei über die Opfer überhaupt gar nicht gesprochen wird. Und ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, welche Konsequenzen so eine Tat auch für Familien, für Angehörige, für Freunde, für Mitschüler, für Lehrer, welch ein großer Kreis in so einer Tat dahinter steckt. Und wir erleben es auch sehr häufig, dass über solche Fälle dann sofort auch über forensische Gutachten gesprochen wird, die per Ferndiagnose gestaltet werden, ohne dass irgendwie ein Psychiater jemals den Patienten jemals gesehen hätte und trotzdem attestiert, dass er traumatisiert ist, dies ist und das ist. Was ja viele gar nicht wissen, dass so eine Traumatherapie je nach Länge und Intensität auch schnell mal 200.000 Euro und mehr kosten kann. Da wird überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt, ob dieses Geld ausgegeben wird.
Sie sprechen also hier von der Traumatherapie für den Täter und nicht für die Hinterbliebenen.
Ja. Und für die Hinterbliebenen ist dann kein Geld da. Es wird auch für die Täter, spielt Geld überhaupt keine Rolle. Also da wird alles wirklich in die Wege geleitet. Und wie gesagt, es gibt Menschen, die können ihre Kinder noch nicht einmal würdevoll unter die Erde bringen. Geschweige denn, sie können sich einen Grabstein leisten.
Auf Ihrer Internetseite dokumentieren Sie einige Fälle. Auch morgen bei der Mahnwache werden Fotos von Opfern gezeigt werden. Nach welchen Kriterien gehen Sie dabei vor?
Es sind inzwischen so viele, dass wir sie gar nicht mehr alle zeigen können und auch nicht auf einmal zeigen können. Und wir besprechen uns natürlich sehr viel mit den Familien der Hinterbliebenen. Wir wollen ja auch nicht einfach irgendetwas zeigen. Wir belesen uns schon, welche Fälle dahinter stecken, wen es getroffen hat, wie die Fälle verlaufen sind. Also danach sortieren wir schon genau, welche Bilder wir zeigen. Aber es ist nur ein Bruchteil. Wir werden jedes Mal das Ganze erweitern.
Aber was ist das entscheidende Kriterium? Müssen Sie ja irgendwie auswählen. Und Sie sagen ja auch Opfer seit 2015.
Von den meisten Fällen sind es immer fünf Eckpunkte, die uns alle einen. Es ist fast immer dasselbe Täterprofil. Es ist fast immer dasselbe Tatwerkzeug. Es ist nahezu derselbe Tathergang. Es sind dieselben Tatmotive und es sind am Ende einer solchen Tat immer wieder dieselben verdächtigen Politiker, die mit den typischen Floskeln vor die Kameras treten, großes Bedauern bekunden und alle möglichen Versprechungen machen, dass in Zukunft mit aller Härte dagegen vorgegangen wird. Ich finde es inzwischen polemisch, aber ich muss es leider so sagen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich habe es in den letzten 3 Jahren mehrere hundert Mal gehört. Immer wieder das Gleiche, immer wieder von denselben Protagonisten. Ich kann das leider nicht mehr ernst nehmen, weil es ist kein bisschen Handlungswille zu erkennen. Es wird immer nur geredet oder versprochen zu reden. Aber bis jetzt gehandelt wurde bis jetzt gar nicht.
Das ist jetzt sicherlich nicht ganz einfach, aber wir können ja offen sprechen. Sie sagen es ja auch öffentlich, Ihre Tochter Anne-Marie wurde 2023 erstochen von einem staatenlosen Palästinenser. Hier haben wir also schon mal zwei dieser Merkmale erfüllt. Das heißt, es geht bei Ihnen um Tatwerkzeug, Messer und migrantische Täter.
In der Überzahl ist es tatsächlich so. Wir sind auch als Trauerwache Deutschland da angetreten, dass wir nicht pauschalisieren. Ich weiß, es gibt welche, die sagen, alle Ausländer sind kriminell. Jeder, der ein bisschen Gehirn hat, weiß, dass es dummes Zeug ist. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass der Großteil dieser Taten, die dort stattfinden, leider von Migranten begangen wird. Das gibt ja auch die Polizeistatistik so her. Wir alle müssen, jeder, der irgendwo arbeitet, wir wissen, was wir alles dokumentieren müssen. Ich alleine verwende fast 40% meiner Arbeitszeit hier im Betrieb, um meinen Dokumentationspflichten nachzukommen. Und die Bundesregierung kümmert sich in keinster Art und Weise um ihre eigenen Gesetze. Im Gegenteil, sie können heute nicht einmal benennen, wie viele Menschen in diesem Land sind, wo sie sich befinden, was sie machen, welche Schulbildung sie haben, welche Ziele sie haben. Aber Geld bekommen sie jeden Monat. Und wenn ich dann höre, das wäre menschenfreundlich, stelle ich mir auch die Frage, was ist daran menschenfreundlich, Menschen unter falschen Voraussetzungen dieses Land hier einzuladen, sie in irgendwelche Containerdörfer zu stecken, ihnen jeden Monat ein bisschen Geld in die Hand zu geben und das dann Integration nennen. Ich glaube, das sind viele Dinge, die ganz gewaltig schief laufen und ich verwahre mich dagegen, in irgendeine Richtung zu pauschalisieren oder zu stigmatisieren, aber es sind Probleme, die vorhanden sind und ich glaube, wir allesamt sind sehr gut darin beraten, dass wir uns mit Fingerspitzengefühl und Intelligenz zusammensetzen und wirklich mal anfangen, diese Probleme auch beim Namen zu nennen, ohne zu pauschalisieren, zu stigmatisieren oder sonstiges, sondern wirklich die Probleme beim Namen nennen, um auch Lösungen zu erarbeiten, wie wir in Zukunft damit umgehen können.
Jetzt haben Sie ja selber schon Hintergründe von Tätern genannt, also schwierige soziale Milieus. Sie kommen nach Deutschland, dann sind Sie erstmal in Auffangeinrichtungen, kommen nie wirklich an in diesem Land. Dann gibt es da möglicherweise traumatische Erfahrungen, psychische Erkrankungen. Kritiker Ihrer Arbeit würden Ihnen vermutlich vorwerfen, dass das eigentlich die entscheidenden Merkmale sind und nicht der Migrationshintergrund. Darum sollten Sie nicht unbedingt auf den Migrationshintergrund abstellen, sondern genau auf diese Merkmale und die dann versuchen zu heilen.
Das ist sicherlich ein sinnvolles Ansinnen. Aber wenn wir heute hören, dass alleine durch die Corona-Phase inzwischen so viele Jugendliche einen Therapieplatz benötigen, dass in manchen Bundesländern bis zu 6 Jahre darauf gewartet werden muss, weil wir überhaupt gar nicht die Kapazitäten haben. Wir können ja nicht ständig Menschen hier einladen und sagen, wir therapieren sie, wenn wir überhaupt gar nicht mal die Möglichkeiten dazu haben, unsere eigenen Kinder zu therapieren. Und das Zweite, was viele ja auch in der ganzen Sache vergessen, ist die Sache, unsere Therapien, die wir hier haben, die sind ausgerichtet für mitteleuropäische. Das heißt also, dass es darum geht, ein mitteleuropäisches Weltbild, das Erlernte, das schulisch Umgesetzte, alles was dort ist, trifft auf mitteleuropäische Kultur. Die Mechanismen funktionieren aber nicht bei Menschen aus anderen Kulturen. Das sagen inzwischen viele Psychologen. Insofern ist das Ganze recht haltlos. Wir müssen also dann speziell Psychologen schulen und ausbilden dahingehend, dass sie mit anderen Kulturen kompatibel sind, was unsere Therapien absolut nicht sind. Und auch das müsste jemand mal öffentlich ansprechen.
Sie dokumentieren auf Ihrer Internetseite ja auch den Tod von Philippus in Bad Oeynhausen. Ein 19-jähriger Syrer wurde zu 9 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Die Familie von Philippos hat aber darauf hingewiesen, dass sie ja selber einen Migrationshintergrund hat und nicht politisch vereinnahmt werden möchte. Machen Sie das, wenn Sie sagen, ja, wir machen Politik mit Opfern von Gewalt?
Nein, in keinster Art und Weise. Es muss jeder entscheiden, wie er mit dem Thema Tod umgeht. Das ist höchst individuell. Und das habe ich ja eben schon mal gesagt, es geht nicht darum zu pauschalisieren. Aber wir müssen halt einfach in die Kriminalstatistik reinschauen. Die Zahlen belegen es ganz klar. Und wir müssen sehen, dass wir daran eine Lösung finden und erarbeiten. Und am besten alle gemeinsam. Es nützt nichts, die Augen zu verschließen und zu sagen, wenn wir nicht drüber sprechen, gibt es das Problem auch nicht. Doch, das Problem gibt es und es wird immer größer. Und wir müssen wirklich dafür sehen, im Sinne unserer Kinder, dass wir eine Lösung dafür arbeiten. Am besten alle Parteien an einem Tisch und zu sehen, wie wir das Problem in den Griff bekommen.
Wenn wir von männlichen migrantischen Tätern sprechen, als Lösungsansatz mehr Geld genau in diese Gruppen, damit da gar keine sozialen Probleme entstehen und dass da Gewalt weniger vorkommt. Großzügigere Wohnungen, damit sie sich nicht nur im Park aufhalten, sondern eben auch zu Hause. Familiennachzug deutlich ausweiten, damit sie hier ihre Strukturen haben und in diesen Strukturen auch dann vernünftiger leben können. Oder abschieben. Es sind ja sicherlich zwei Extremvorschläge. Wo sehen Sie da eine Lösung?
Ich bin kein Rechtsanwalt. Ich kann dazu schwer etwas sagen. Grundproblem ist aber, die Bundesregierung ist nicht in der Lage dazu, unsere Grenzen zu schützen. Es ist so, wenn Sie heute Ihre Haustür öffnen und Sie haben 3 Zimmer und 50 Quadratmeter, dann können Sie vielleicht 1 oder 2 Menschen eine gewisse Zeit lang beherbergen. Wenn aber 30 bei Ihnen in der Bude sitzen, kriegen Sie ein ernstes Problem. Das muss man ganz realistisch mal so betrachten. Und es gibt Gesetze, es gibt Regeln. Es wird Zeit, dass die Bundesregierung diese Gesetze auch wieder einhält. Was dann weiterzuführen ist, das müssen Rechtsanwälte und Gerichte entscheiden. Dazu bin ich nicht befähigt. Aber die Gesetzeslage ist da, dort auch Lösungen herbeizuführen. Und sie müssen einfach wieder in dem Sinn auch angegangen werden.
Also Grenzen sichern, Abschiebung ermöglichen und durchführen und Recht und Gesetz hart anwenden, sodass Tatverdächtige auch im Gefängnis bleiben.
Auch dahingehend, wir erleben es häufig, wie gesagt, ich betreue momentan sehr viele junge Mädchen und Frauen, die Opfer von Gewalttaten, von Vergewaltigung, von Massenvergewaltigung wurden, wie das heute so schön heißt. Und wenn ich dann sehe, dass dort Täter mit 3 Monaten auf Bewährung aus dem Gerichtssaal rausmarschieren, obwohl sie ein Mädchen über Stunden und Tage hinweg vergewaltigt haben, dann ist das eine Frage, ist das wirklich ein Mahnzeichen auch an alle anderen? Ist das wirklich eine Rechtsprechung dort? Und wenn ich dann höre, dass dann Politiker sagen, ja, wir hätten das Urteil besser erklären müssen. Ein Urteil ergeht im Namen des Volkes und ich glaube, das ist unmissverständlich. Wenn das Volk das Urteil nicht versteht, dann ist das Urteil falsch, wenn man es erklären muss.
Mal ganz menschlich gefragt, ich habe es ja schon gesagt, Ihre Tochter wurde Anfang 2023 erstochen. Wenn ich heute Messerangriff google, die erste Meldung, die ich heute gesehen habe, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, eine Meldung aus Ulm. Tatverdächtig ist ein 30 Jahre alter Mann aus Eritrea. Er hat im Mediamarkt auf einen anderen eingestochen, ihn schwer verletzt. Er war ausreisepflichtig, er war vorher bereits im Gefängnis und jetzt ist Anklage erhoben worden. Macht Sie das nicht unfassbar wütend, Sie und andere Hinterbliebene, wenn Sie irgendwann wieder solche Fälle hören?
Es ist ein gewisser Grad von Verzweiflung und das höre ich auch von anderen betroffenen Eltern, dass dort leider so wenig gehandelt wird und auch im Sinne zum Schutze unserer Kinder gehandelt wird. Warum es so ist, ich kann Ihnen das nicht erklären. Was wir bloß häufig sehen, ist, dass zum Beispiel solche Urteile meistens von Richterinnen im Alter zwischen 30 und 35 Jahren gesprochen werden. Was also für mich eigentlich schon fast unverständlich ist. Und das Zweite in der ganzen Sache ist, Sie wissen auch, wir müssen für alles haften, was wir tun. Wir müssen für alles gerade stehen. Wir müssen alles dokumentieren. Wenn dort ein Psychiater sich hinstellt und sagt, ja, dem Täter, dem geht's wunderbar, da passiert nichts und den lassen wir jetzt mal laufen. Und es passiert wie in unserem Falle, dass er 4 Tage später 2 Menschen ermordet. Warum ist ein Psychiater dafür nicht haftbar zu machen? Auch dieses sind Dinge, die diskutiert werden müssen, inwieweit eine Mithaftung durch einen Betreuer bzw. Psychiater gegeben sein muss. Und wie gesagt, die Gerichte müssen angehalten werden, auch wieder in deutlicher Härte, ganz klar, präventiv und abschreckend auch Urteile zu sprechen, wo es dann nicht in der Urteilsbegründung heißen darf, er hätte ja vielleicht eine positive Prognose, deswegen können wir ihn nicht bestrafen, um seine Zukunft nicht zu verbauen. Nach der Zukunft der Opfer fragt keiner. Mir persönlich ist es völlig unwichtig. ob ein Mörder traumatisiert ist oder nicht, weil es ändert für mich und es ändert für meine Tochter auch nichts. Meine Tochter ist nicht plötzlich ein bisschen tot, weil der Täter traumatisiert ist und damit entschuldigt ist, wird meine Tochter nicht nach 2 Jahren wieder lebendig.
Trauerwache Deutschland, aufgeben ist keine Option. Unter diesem Motto wird sich morgen um 14 Uhr versammelt. Treffpunkt ist die Dresdner Frauenkirche auf dem Neumarkt. Wir bedanken uns bei Michael Kürath.
Dankeschön.
Friedrich Merz schreit Lars Klingbeil an. Ausgerechnet Lars Klingbeil, den SPD-Mann, der laut Friedrich Merz ja etwas sensibel auf Kritik reagiert. Lars Klingbeil schreit zurück und sie fetzen sich vor den Kollegen aus dem Bundeskabinett. Das, berichtet der Spiegel, soll auf der Klausur in der Villa Borsig tatsächlich passiert sein. An diesem Montag deutet Friedrich Merz dann an, die Rente sei nicht ganz so sicher. Die SPD ist am Dienstag schockiert und schießt zurück. Herr Linnemann von der CDU sagt, die SPD soll sich mal bitte nicht so haben. Am Mittwoch taucht dann ein Steuerpapier aus der Unionsfraktion auf. Da werden viele entlastet, aber vor allem auch Gutverdiener. Die Bild-Zeitung jubelt und meint, genau das braucht Deutschland jetzt. Und die SPD ist brüskiert. Das alles ist wirklich passiert. Und ich könnte Ihnen noch viele Geschichten über diese Koalition erzählen. Es ist die reinste Realsatire vor den Augen der Wähler. Mehr davon kommt jetzt allerdings nicht von mir, sondern von Cora Stephan in unserem Kommentar des Tages.
Die Rente ist sicher, wissen wir ja seit Jahren, oder? Also meine ist ebenso unsicher wie niedrig und ab dem Lebensalter von 65 nicht mehr zu arbeiten, wäre mir im Traum nicht eingefallen. Ich würde mich ohne Arbeit langweilen. Na gut, ich bin ja auch nicht im Straßenbau tätig. Insofern schreckt mich Friedrich Merz nicht, wenn er verkündet, die Rente werde nicht mehr ausreichen, um auf Dauer den Lebensstandard zu sichern. Das deutsche Rentenmodell stimmt schon lange nicht mehr. Heute kommen auf einen Rentner nur noch 2 Beitragszahler. Anfang der 60er Jahre waren es noch 6. Deshalb zahlt der Bund in die Rentenkasse, und zwar mit einem Drittel aller Steuereinnahmen. Für mehr als die Hälfte der Deutschen ist die Rente die einzige Alterssicherung. Was tun, wenn nun die Rente auf eine Basisabsicherung schrumpft? Stattdessen in Aktien oder andere Werte investieren, schlägt der Kanzler vor. Dafür muss man allerdings zeitlich gut verdient haben. Und es heißt leider auch nicht, dass man dann nicht mehr in die Rentenkasse zahlen muss. Und sollten die zusätzliche private Vorsorge sowie die Einführung einer Betriebsrente verpflichtend werden, würde das die wirtschaftliche Lage hierzulande weiter verschlechtern. Eigentlich kaum noch möglich. Lieselotte Normalverdiener jedenfalls dürfte kein Verständnis dafür haben, dass ihre Zahlungen in die Rentenkasse den Buhmann eine auskömmliche Rente sicherten, sie aber trocken Brot essen soll. Da hat die SPD mal recht. Die Rente ist keine Sozialleistung, man hat ja in die Kasse lebenslang eingezahlt. Aber vielleicht sollte Lieselotte sich lieber darüber freuen, dass in der Ukraine die Renten- und Sozialleistungen um 12,1% angehoben werden, zum Vorteil von rund 10 Millionen Menschen. Schließlich schicken wir in diesem Jahr 11,5 Milliarden Euro dorthin. Freunde von mir glauben, sie hätten sich gut abgesichert, haben sich jahrelang mit dem Ausbau eines alten Steinhauses in südlichen Gefilden vergnügt, das sie jetzt verkauft haben. Und wohin nun mit dem Schotter? Jetzt noch schnell in Aktien investieren? Etwa in deutsche Aktien? Angesichts der wirtschaftlichen Situation keine gute Idee. Und die bislang risikolose und ertragreiche Investition in Windkraft will die tapfere Wirtschaftsministerin Katharina Reiche unterbinden. Schade. aber auch Investitionen in anderen Aktienmärkten könnten im Börsencrash verloren gehen. Ein Schock wie der Ölpreisanstieg kann genügen, damit die Situation außer Kontrolle gerät. Und wer weiß, was sich ein hochverschuldeter Staat wie der unsrige noch alles ausdenkt, um an unser Geld zu kommen. Bargeld horten? Das hieße, der Inflation ausgesetzt zu sein. Im Übrigen, wohin mit den Scheinen? Unter die Matratze? Ausgerechnet die Allianzversicherung schlägt andere todsichere Verstecke vor. Man kann Geld in einem Steckdosen-Safe aufbewahren. Sieht wie eine normale Steckdose aus, doch dahinter verbirgt sich ein Mini-Schließfach in der Wand. Besser und einfacher noch, den Geldvorrat als Toilettenpapier tarnen. Oder gerollte Geldscheine in eine Küchenrolle platzieren. Von einem Versteck im Garten rät die Allianz ab. Das Ausgraben könnte im Fall des Falles mühselig sein. Kurz, die Aussichten sind nicht wirklich erfreulich. Vielleicht sollten wir Steuerbürger die Ansprüche des Staates auf ein Minimum begrenzen. Weg mit dem Bürgergeld, weg mit der Entwicklungshilfe, weg mit den Zahlungen an Nichtregierungsorganisationen, die genau das nicht sind. Schluss mit den Milliardenzahlungen an die Ukraine, Schluss mit den hohen Benzinpreisen, die vor allem dem Staat zugutekommen, der 60% kassiert in Gestalt von Energiepreis, CO2-Steuer und Mehrwertsteuer. Und was könnte man nicht alles sparen, wenn man beim Regierungspersonal beginnt, das auch durch Friseur- und Make-up-Spezialisten nicht klüger wird? Wir wissen schon, wie wir die Renten wieder sicher kriegen könnten. Lasst uns mal ran.
Das war unser Kommentar des Tages von Cora Stephan. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn Sie möchten, können Sie sich ja heute noch ein bisschen aufregen. Mit Kerstin Kramer und Julian Adrath geht es bei uns heute wieder hoch her. In der Sendung Mann und Frau diskutieren die beiden unter anderem den Babykauf von Hendrik Streeck. Der Drogenbeauftragte der deutschen Bundesregierung steht im Verdacht, per Leihmutterschaft ein Baby aus Idaho nach Deutschland zu holen. Er würde damit etwas tun, was in Deutschland nicht legal ist. Mann und Frau im Kontrafunk, heute um 8, 14 und 21 Uhr.